Der Change Labor Podcast.
Manche Menschen müsste man in einer Gesellschaft, wenn es sie nicht gäbe, erfinden oder die raren Exemplare zumindest klonen und multiplizieren. Ganz einfach, weil sie einer Gesellschaft gut tun. Sie sprechen Wahrheiten aus, durchschauen Dysfunktionen von Systemen und konfrontieren die Mächtigen damit und tragen so zur Verbesserung von Systemen bei. Und sie tun auch etwas, aktiv, gegen den Mainstream, meistens nicht zum eigenen Vorteil. So ein Mensch ist Susanne Wiegele. Sie nimmt sich einer besonderen Zielgruppe an, Jugendlichen, die von Haus aus die schlechteren Karten zugemischt bekommen haben, Migranten und Fluchtkinder, Kinder aus prekären Lebenssituationen, Jugendliche im Strafvollzug. Und sie versucht, jede dieser einzelnen Seelen zu retten, aber nicht im missionarischen Sinn, sondern mit Vertrauen, Wohlwollen, Witz und Direktheit. Es ist mir eine besondere Freude, dass Susanne auch eine langjährige Freundin ist. Und auch Tamina, unsere Podcast-Projektleiterin, hat in Susanne ein tolles Role Model gefunden. Ja, hallo und willkommen beim Change Labor Podcast. Heute in einer wieder neuen Form, nämlich als Dreier-Interview. Wir haben eine sehr liebe Interviewpartnerin, die sich dann in Kürze selbst vorstellen wird, die Susanne Wiegele.
Und hallo Thomas.
Hallo Susanne. Die Tamina ist wieder da.
Hallo Tamina.
Und vielleicht um das Umfeld auch zu beschreiben, wir sitzen an einem der heißesten Tage des Jahres, an einem der kühlsten, angenehmsten Orte, nämlich auf der Nord-Süd-Terrasse. Susanne, zusammen mit einer von vier Katzen. Wir haben es sehr gemütlich und wollen heute reden über Arbeit, wie üblich in unserem Podcast. Und einen speziellen Aspekt beleuchten, den die Susanne sehr, sehr intensiv kennengelernt hat, sehr intensiv begleitet. Ich würde es mal so formulieren, den Einstieg in das Berufsleben, was die Firmen verlangen.
Genau.
Aber auch, ob es überhaupt Chancengleichheit gibt, können die Berufseinsteiger das überhaupt leisten, was die Firmen wollen? Und wie schaut's aus, wenn man diese Chancengleichheit eigentlich von Haus aus gar nicht hat? Wir werden das gleich beleuchten, warum die Susanne da sehr viel dazu sagen kann, sehr profund was dazu sagen kann. Vielleicht auch noch mein Bezug zur Susanne, wie üblich. Wir sind... Alt kann man jetzt nicht sagen, alte Kollegen.
Sehr
aber
alte
wie
Kollegen.
Soll man das formulieren?
Sehr alte Kollegen.
Wir kennen uns schon ewig aus dem beruflichen Kontext. Wir haben früher gemeinsam in einer Unternehmensberatung gearbeitet und dort sehr viele, sehr spannende Projekte gemacht, die einen dann irgendwie zusammenschweißen und wo man auch merkt, wenn man auf der gleichen Wellenlänge schwingt, dann hält das fast das ganze Leben an.
So ist es.
Gut. Dann springen wir gleich hinein, Susanne. Ich darf dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
Okay.
Wenn man das kurz machen kann, Lebenslauf, kannst du aber auch länger Zeit nehmen.
Oh, ich werde mich bemühen. Danke, Thomas, für die Gelegenheit. Danke, Tamina. Ich freue mich ganz besonders, dass die beiden heute da sind. Ich habe einen sehr verworrenen Lebenslauf aufgrund äußerer Umstände und aufgrund innerer Unruhe möglicherweise. Das heißt, ich bin eine Lehrperson in Wirklichkeit, Sonderpädagogin, habe den Beruf aber im ersten Step nicht sehr lang ausgeübt, weil mir so todfad in der Schule war, dass ich beschlossen habe, in die Wirtschaft zu gehen und war dann 20 Jahre lang in der Wirtschaft, war bei einem großen amerikanischen Konzern im Management, habe sehr, sehr viel Ausbildungen und Zusatzausbildungen nachgeholt und bin dann bei einer Unternehmensberatung gelandet, letztlich, daher kennen wir einander und musste dann dort wieder aufhören, weil ich völlig überraschend, aber angenehmerweise natürlich mein eigenes Kind bekommen habe. Und das hat mir zu einem völlig neuen Arbeitsfeld gebracht. Und das ist der Grund, warum wir heute da sitzen. Ich musste mich damals bemühen, stationär zu werden und nicht mehr so viel in Österreich herumzufahren. Und habe daher Jobs angenommen in der überbetrieblichen Lehre und von Jugendlichen im AMS-Kontext. Das war im Jahr 2000. Da hat die Stadt Wien damit begonnen, mit Jugendlichen, die keine Lehrstelle gefunden haben, in einer überbetrieblichen Lehre zusammenzufassen, mit eigentlich der Mission, dass wir sie auswildern in die richtige, tatsächliche Wirtschaft.
Auswildern?
Ja.
Was ist das ein Fachbegriff?
Einer der sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehrberuf, die ja, glaube ich, nur deswegen Lehrperson geworden sind, weil sie ein bisschen mehr institutionelle Macht haben wollten in ihrem Leben, weil sonst keine haben. Und die Kinder ja eigentlich gar nicht mögen, haben von Kindern ja immer gesprochen wie von wilden Tieren, ne? Die man zähmen muss und die man also quasi wie ein Dompteur oder Dompteurin behandeln muss, ja, was natürlich auch völliger Unsinn ist. Und dieser Ausdruck auswildern, in dem Sinn aus der geschützten Werkstätte in ein tatsächliches Lehrverhältnis. Ja. Da habe ich wahnsinnig viel über Arbeitseinstieg gelernt, wahnsinnig viel wirklich grausliche Sachen miterlebt, was so Schicksale von Jugendlichen betrifft. Und ich bin dann im Zuge dessen drauf gekommen, dass ich noch eine weitere Qualifikation brauche, habe mich wieder auf die Uni gesetzt, habe einen Abschluss nachgemacht, habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, dass die AMS-Maßnahmen für die Jugendlichen ihren Zweck nicht erreichen, vor allen Dingen deswegen, weil Leistung und Lohn voneinander getrennt ist. Mhm. Ja? Und wenn es keinen Bezug gibt zwischen Leistung und Lohn, egal jetzt welcher Lohn gemeint ist, welche Art von Importation sind, Kapital damit gemeint ist, völlig egal, mhm, wenn das nicht besteht, gibt es keine Identifikation mit der Arbeit, da macht die Arbeit da keinen, ja, Spaß. Da hat keiner das Gefühl, es zahlt sich aus, aufzustehen und arbeiten zu gehen. Und darüber habe ich geschrieben, das hat ein bisschen einen Miniskandal ausgelöst, der auf typisch österreichische Art natürlich sofort wieder verpufft ist, mhm, weil in dieser Bachelorarbeit konnte ich zum Beispiel zeigen, dass die staatlichen Gelder, also die vom AMS, für die Ausbildung der Jugendlichen innerhalb von 5 Jahren um die Hälfte gesunken sind. Mhm. Weil es einfach Billigstanbieter plötzlich gegeben hat, die Personal ohne jegliche Qualifikation dorthin gestellt haben. Weil wer sitzt in diesen Maßnahmen? Die Jugendlichen vom Rand, ja, aus prekären Verhältnissen, mit einem Migrationshintergrund, anderwertig marginalisiert, sonderbeschult möglicherweise. Mhm. Ja? Und für die ist quasi auf gut Österreichisch eh wurscht. Ja? Ja. Dann viel später in die Schule zurückgegangen und habe in der Integration gearbeitet an einer Höhe für wirtschaftliche Berufe und habe dort junge Menschen dabei begleitet, dass sie neben der Schulausbildung auch ihre 2 Berufe erlernen. Mhm. Habe ein Projekt gehabt, wo der liebe Thomas auch gesponsert hat, du erinnerst, mhm, dich an die OK-Klasse, ja, ja, OK-Klasse, wo wir gesagt, ja, haben, wir wollen für Jugendliche, deren Noten nicht gut genug sind, weil Noten, wie ihr wisst, sind ja der Gradmesser interessanterweise, ja, ja, für Intelligenz und für Einstieg. Ja. Und wenn die als 14-, 15-jähriger Bub oder als Mädel es nicht schaffe, in den Hauptgegenständen gute Noten zu haben, dann kriege ich keine gute weiterführende Schule.
Ja.
Und dann ist aber vorbei. Und jetzt haben wir gesagt, versuchen wir doch ein Projekt zu machen, wo wir Jugendliche, die geschickt genug sind für den Beruf, aber schlecht von den Noten her, ein Jahr begleiten, damit sie dann weitermachen können. Das ist uns, mhm, auch super, super gut gelungen. Mhm. Es sind im ersten Jahr fast 60% dann in die Schule weitergegangen. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder Nachricht gekriegt, dass 2 auch abgeschlossen haben schon oder 3. Und mit einem Burschen habe ich immer noch Kontakt. Also das ganz eine tolle Sache.
Was waren das für Jugendliche? Kann man das überhaupt
benutzen? Ja, kann man sagen, das waren Jugendliche aus dem Wiener Schulwesen, Mittelschule, mhm, 90% Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund. Mhm. Und diejenigen, die keinen Migrationshintergrund hatten, die waren aus ganz, ganz, ganz prekären Verhältnissen. Das ist ja eine alte Geschichte im Schulwesen, das hat ja 1960 haben das schon Leute gut erforscht, die gesagt haben, es ist deine Herkunft bestimmt quasi deinen Schulerfolg. Ja. Und das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert. Und das macht natürlich dann auch eine völlige Verzerrung des Feldes aus. Das heißt, die Kinder mit dem Fluchthintergrund treffen auf die Kinder mit dem prekären Hintergrund. Die hängen dann gemeinsam im Park ab und machen dann aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann einmal einen Blödsinn. Ja. Ja. Jetzt momentan, nachdem ich schon in Pension bin und noch immer nicht aufhören kann, arbeite ich 6 Stunden in der Woche in der Sonderanstalt für Jugendliche im Strafvollzug und bereite sie auf den erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss vor. Es sind exakt dieselben Kinder wie damals.
Ja.
Und es sind auch exakt dieselben Gründe, warum sie da sind. Mhm. Ja, das war es kurz von mir. Ich habe einen eigenen Blog, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Romane geschrieben, Krimis geschrieben, ich habe eine Autobiografie geschrieben. Aber deswegen sind wir halt nicht da, aber das rundet quasi mein Ding ab. Ja? Und jetzt warte ich auf eure Fragen.
Einige Fakten über Kinder mit Migrationshintergrund. In Österreich besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und jenem der Kinder. Dieser Zusammenhang ist bei Familien mit Migrationshintergrund noch ausgeprägter. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besuchen seltener eine Kita, sind an Hauptschulen überrepräsentiert und an Gymnasien unterrepräsentiert. Sie zählen häufiger zu den PISA-Risikoschülern und schließen die Schule seltener erfolgreich ab. 25% der Bevölkerung in Österreich hat Migrationshintergrund. 97 Punkte beträgt die PISA-Differenz nach Sozialstatus in Österreich. Um das zu relativieren, das ist sehr viel. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 88 Punkten. Man spricht von ererbter Chancenungleichheit. Der Bildungsnachteil setzt sich am Arbeitsmarkt fort und wird dort zusätzlich verstärkt. Nachkommen von Zuwanderern haben in Deutschland und Österreich signifikant schlechtere Arbeitsmarktchancen als Gleichaltrige mit einheimischen Eltern. Auch dann, wenn sie das gleiche Bildungsniveau erreicht haben. Studien zeigen zudem Diskriminierung in Bewerbungsverfahren in unterschiedlichem Ausmaß je nach Herkunftsregion. Bei der sogenannten zweiten Generation, also im Inland geboren, Eltern im Ausland geboren, liegt die Differenz bei den Schulabbruchquoten weiterhin bei rund 10,4 Prozentpunkten gegenüber Kindern mit in Österreich geborenen Eltern. Die Zahlen stammen von der Statistik Austria aus einer Studie Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen in Österreich aus der Mikrozensus Arbeitskräfteerhebung 2021.
Was ich immer sehr spannend gefunden habe an dir, dort, wo du hingegangen bist, da ist dann unruhig geworden meistens. Ja, da hast du immer entweder die Fragen gestellt oder gar nicht die Fragen abgewartet, sondern kleine Antworten geben. Also ich würde so sagen, immer sehr engagiert gewesen und immer gerade raus gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer nicht angeeckt ist. Und das war ein gewisser Stil auch von dir, also durchaus provokativ, die Leute konfrontieren mit den Realitäten, immer auch Bürokratie bekämpfend.
Hui, ja.
Das ist so meine Wahrnehmung noch von ja, eigentlich flächendeckend von damals bis heute.
Das hast du wahnsinnig hübsch und höflich ausgedrückt. Ja. Ja. Der Grund, warum das so ist, wie es ist, ist, dass ich ein wahnsinnig gut ausgebildetes Gerechtigkeitsgefühl habe. Ich bin quasi, also ohne das Wort Bad Girl jetzt verwenden zu wollen, ja, weil das ist mehr so eine sexistische Geschichte, aber Batman auf feministisch quasi. Das war für mich als Kind schon so wahnsinnig wichtig. Ich musste so wahnsinnig früh erwachsen werden, weil mein Vater sehr, sehr früh gestorben ist, meine Mutter allein war mit mir und mit meinem Bruder, die war mit 23 Jahren schon Witwe. Und die gesamte Familie hat versucht, auf sie einzuwirken und uns in unterschiedliche Richtungen zu zerren. Und das hat mir eine ganze Menge an Resilienz verschafft, nicht unbedingt immer im positiven Sinn, aber wenn ich was gelernt habe, dann war es, mir durchzusetzen und dann später, nachdem ich mich politisch engagiert habe, einfach zu sagen, was ist. Ja? Das hat die Rosa Luxemburg gesagt, soweit ich mich richtig erinnere, die hat gesagt, sagen, was ist, das ist immer noch die revolutionärste Tat. Und ein Großteil dessen, was du so als Bürokratiebekämpfung und als Unruhe kennengelernt hast an mir in der Unternehmensberatung, ist meiner ehemaligen Company geschuldet, der Xerox, die mir drei ganz wichtige Dinge beigebracht hat. Die CEOs dort haben immer gesagt, handeln Sie im Auftrag, handeln Sie gegen den Auftrag, handeln Sie ohne Auftrag, aber handeln Sie im Sinne des Unternehmens. Und als Abschlusssatz sind, do your fucking job. Mhm. Ja? Und das hat mich wahnsinnig geprägt und das hat mir später dazu befähigt, mir einfach Sachen anzuschauen, Prozesse gerade zu ziehen, wie wir immer so schön gesagt haben, hinzuschauen und immer noch zu sagen, was ist. Und dann habe ich es halt verlegt auf die Jugendlichen. Ne? Jetzt sage ich halt für die Jugendlichen, was ist. Ne? Okay. Jetzt gebe ich meine Stimme den Stummen und kämpfe für die, deren Sache verlassen ist. Das steht übrigens in der Lutherbibel und ich bin Atheistin, aber ich finde den Spruch so gut.
Ja.
Ja, manchmal finden sogar die heiligen Bücher ein blindes Korn. Ich höre zwei Themen heraus. Tamina, vielleicht hast du auch noch, oder vielleicht sind sie unsere gleichen, die üblichen.
Ja.
Dass wir uns schon strukturell anschauen, wie schaut es allgemein, das kann man natürlich nur allgemein diskutieren, wenn wir jetzt niemanden konkret tanzen können.
Natürlich.
Und schon auch die individuellen Schicksale der Jugendlichen, dass man so vielleicht so auch anekdotisch ein bisschen uns das anschaut. Womit hat man es da zu tun? Also ich habe die Perspektive der Organisationen, die dann halt sich irgendwann einmal auch nicht mehr kümmern. Du hast das vorher beschrieben. Alles, was jetzt nicht dem Deckungsbeitrag dient und irgendwie einzelmenschliche Schicksale sind, das hat auch kaum Platz in einer Struktur, in einer Organisation. Ist aber da. Ja, und da muss man sich es auch anschauen. Und das ist natürlich schon ein Spalt, der auseinanderklafft. Also wie sehr können Organisationen Verantwortung übernehmen? Und was ist die reale Situation? Mhm. Also gerade auch, wenn man die Leute braucht. Mhm. Ja, irgendwie gehen wir noch davon aus, dass man uns noch brauchen wird als Menschen.
Ja.
Und dann doch die individuellen Schicksale. Die Kirsche auf der Sahnetorte ist natürlich die Erfahrung da in der Justizanstalt. Vielleicht kommen wir da zum Schluss noch darauf zu sprechen.
Ja, und was ich auch noch raushöre, wären einfach ja auch gesellschaftliche Implikationen. Eben, wir haben auch vorhin in unserer Auftaktplauderei schon ein bisschen die Marienthal-Studie aufgegriffen. Was Arbeiten und Nicht-Arbeiten vor allem mit jungen Menschen auch macht. Mhm. Und das ist ja eigentlich eh das Hauptthema, über das ich am meisten herumschreien muss. Mhm. Genau.
Ich würde versuchen, eine Frage zu formulieren. Angenommen, es gilt das, dass Arbeit glücklich macht, wenn es die richtige Arbeit ist. Mhm. Hat man als Jugendlicher mit, ich würde jetzt mal so sagen, einem schwierigen Hintergrund, der nicht ganz dem Mainstream entspricht, das ist Migration, vielleicht auch straffällig geworden, mit dem Gesetz in Konflikt geraten, Elternhaus nicht alle Chancen, die andere Elternhäuser anbieten. Mhm. Hat man da überhaupt die Chance, in so eine zufriedenstellende, glücklich machende Arbeit hineinzukommen?
Kaum. Es beginnt nämlich schon ein bisschen früher. Ja? Als Jugendlicher in Wien oder als jugendliche Person in Wien gleich von Anfang an wahnsinnig viel Pech haben. Du kannst quasi in die falsche Familie hineingeboren werden und prekär leben, was deine Chancen auf Gesundheit, auf Frühförderung klarerweise extrem mindert. Dafür kannst nichts, das ist so. Ja? Und dann passiert möglicherweise der zweite Unsinn. Das heißt, du kommst in eine Schule, wo hauptsächlich Kinder sind, die so sind wie du. Jetzt würde man normalerweise sagen, das kann eigentlich gar nicht passieren. Es passiert aber, weil was demjenigen, der im Schulwesen nicht so zu Hause ist, vielleicht nicht bewusst ist, man hat ja normalerweise eine zugewiesene Volksschule, in die man kommt, weil man halt dort wohnt. Ne? Du hast einen fixen Schulplatz, der steht dir zu, dort gehst du hin. Das macht die sogenannte Schülerstromlenkung in Wien. Nur die kann man aushebeln und die wird auch ausgehebelt. Das heißt, das führt dazu, dass sich in unterschiedlichen Schulen unterschiedliche Schichten sammeln und dass ganz, ganz viele Kinder quasi als Restmüll quasi, man kann es nicht anders sagen, als Restmüll irgendwo hingekippt werden. Mhm. Und dort sind dann auch dementsprechend schlechte Lehrpersonen, das sind nämlich die, die es nirgendwo anders nehmen. Dort sind die meisten Quereinsteiger, das ist auch so eine spannende Geschichte. Ne? Der Bildungsminister, der ja auf die Quereinsteiger so stolz ist, aber nicht dazu sagt, dass die in den Gymnasien und in den Privatschulen, die erzahlt werden, nicht sind. Ja. Die Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen finden sich dort, wo ohnehin schon die prekäre Lage herrscht, ja? Weil es ja wurscht ist in Wirklichkeit. Ja? Das heißt, du musst dir vorstellen, als Kind fangst du schon an mit den wesentlich schlechteren Chancen, weil du, und das ist auch gut beforscht, die Bildungssprache nicht beherrscht. Also nicht die Muttersprache, es ist was anderes, auch die Kinder im Floridsdorf oder wherever unter den Favoriten sprechen Deutsch, die Bildungssprache nicht. Mhm. Das heißt, sie verstehen Dinge, die du ihnen erklärst und die im Schulbuch stehen, nicht. Und die Lehrpersonen setzen das aber voraus. Das heißt, ein Kind, das später scheitert, ist vorher schon im Allgemeinen gescheitert, und zwar daran, dass sich der Misserfolg für dieses Kind, den es ja persönlich auch empfindet, man sagt, ich kann nichts, ja, ich bin eh für alles zu blöd, da war ich noch nie gut, ne? Das beginnt in der Volksschule. Ich habe ich bin mein eigenes Beispiel. Ich hatte, die Tamina putzt meine Katze. Ich hab Katzen, die müssen sich immer Liebe von anderen kaufen, als wenn sie von mir keine bekommen würden. Gell? Das ist natürlich alles ein furchtbarer Schmäh. Ich bin wahnsinnig schlecht in Mathematik. Ja? Mhm. Ich war, bis ich 50 war, felsenfest davon überzeugt, dass ich in Mathematik ein völliger Idiot bin. Und bin dann an die HLW gekommen. Und musste dort in der Integration natürlich auch Rechnungswesen unterrichten etc. Das hat mich wahnsinnig gefordert, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ich und mathematische Vorgänge, ja, zusammenrechnen, Prozentrechnen etc., unmöglich für mich. Ja. Und dann habe ich hingesetzt und habe das selber versucht nachzulernen, weil ich bemerkt habe, dass ganz, ganz viele Lehrpersonen dort überhaupt nicht erklären konnten. Ich bin dort hinten gesessen, haben mir die Einheit angeguckt, haben gedacht, ich habe null verstanden, die Kinder auch nicht, sehr spannend. Ne. Und dann hatte ich eine Erkenntnis sehr spät in meinem Leben, wo ich gesagt habe, wie gibt's denn das, dass in allen anderen Gegenständen und in allen anderen Feldern meines Berufslebens und meines Arbeitslebens normalerweise wirklich gut bin, bis exzellent fast, und in Mathematik bin ich eine Idiotin, das kann ja nicht stimmen, das ist ein statistischer Blödsinn, ja? Das geht sich ja nicht aus. Und bin dann draufgekommen, ich habe einfach eine Rechenschwäche, das heißt, ich habe eine Raumlagelabel, nicht sagen, wie sich der Dreckswürfel dreht in diesem Intelligenztest. Ich weiß nicht, wie diese hintere Seite von dieser Figur ausschaut. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine große oder eine kleine Zahl ist, und die kann ich nicht schätzen, weil da fehlt mir einfach im Hirn, da habe ich einfach eine Teilleistungsschwäche, das geht nicht. Wenn man das aber weiß, kann man sich andere Tricks zurechtlegen, damit man es trotzdem beherrscht. Und das habe ich dann mit 50 nachgeholt für mich selber. Und wenn du das als Kind aber nicht, bist du dein Leben lang davon überzeugt, dass du ein Idiot oder eine Idiotin bist. Die allermeisten Jugendlichen, die ich später in der überbetrieblichen Lehre betreut habe, und die allermeisten Jugendlichen, die ich jetzt da im Jugendstrafvollzug unterrichte, sagen als allererstes, glauben Sie, dass ich das schaffe? Ich schaffe das nicht, ich kann das doch nicht, ich bin doch dumm. Oder die Kinder sagen dann oft, nein, sie bringen uns da Sachen mit, das kann ich nicht, wir sind ja die Dummen. Also diese Verstetigung des Misserfolges, das hat der Professor Stange von der Linzer Uni so schön beschrieben, schon lange. Der hat gesagt, das ist wie eine Treppe, muss man sich das vorstellen. Ne? Entweder es gelingt dir etwas, dann steigst die nächste Treppe hoch. Dann gelingt, dann hast du Mut genug und Motivation genug, dass du wieder weiter hochsteigst.
Ja.
Das passiert vielen Kindern, wenn sie einen guten Start haben. Ja? Oder es passiert genau das Umgekehrte. Du versuchst was, fliegst furchtbar auf die Schnauzen, ja. Beim ersten Mal stehst du noch auf, denkst, okay, probier nochmal.
Ja.
Beim zweiten Mal bleibst du liegen. Ja? Beim dritten Mal sagt das Kind, kann ich eh nicht. Und das nennt er diese Verstetigung des Misserfolges, wo du dann gar nichts mehr angreifst und sagst, Mathematik schaue ich mir gar nicht mehr an.
Ja. Ja?
Für Informatik bin ich jetzt blöd. Fremdsprachen? Na, bitte nicht. Ja? Mhm. Waren felsenfest davon überzeugt, dass sie bestimmte Sachen ganz, ganz sicher nicht können. Im Gegensatz zu den Kindern, denen es gelingt, weil andere Förderung, anderes Elternhaus, zufällig in eine andere Gegend kommen, zufällig einen Motivationsschub kriegt durch etwas, was sie super gut konnten und was ihnen super gut gelungen ist, die gesagt haben, hey, was soll passieren? ich probiere das.
Ja.
Und das ist einer der großen Unterschiede, einer der ersten großen, die passiert. Und das zweite große und das strukturelle ist, dass die Schule seit den 60er Jahren mit einem kurzen Ausreißer, so 70er, 80er, wo sie progressive Unterrichtsmethoden versucht haben und wo ich in dieser Arbeitsgruppe fürs offene Lernen war, wo man gesagt hat, lasst uns doch den Unterricht individualisieren und lasst uns doch für die Kinder Erfolge verschaffen.
Ja.
Dieses Kind muss wissen, ich kann was.
Ja.
Und wenn ich was kann, dann schaue ich mir das auch selber an. Ja? Das ist komplett weg, das haben wir komplett abgeschafft wieder, das ist wird nirgends mehr gemacht und das Schulwesen funktioniert wie 1950. Wir fahren einfach mit einem strengen Kamm drüber.
Ja.
Und wenn irgendein Kind sagt, bitte, ich habe das nicht verstanden, sagt hundertprozentig irgendeine Lehrperson, das haben wir aber schon in der Unterstufe gemacht. Ne?
Mhm. Ja.
Woraufhin das Kind sagt, okay, das nächste Mal frage ich den immer. Ja? Also da fahren viele, viele Sachen gehören da zusammen.
Ja.
Und für mich einer der großen Gründe ist eben diese Abkehr von einem progressiven Schulsystem, auch von einem anderen Menschenbild und von einem anderen Verständnis, was denn ein Mensch eigentlich zu leisten fähig ist. Ja?
Ja.
Weil du sagst ja normal, früher hast du gesagt, normalerweise jeder Mensch ist zu einer Leistung fähig, jeder will was leisten, jeder will was können, jeder will toll sein, unter Anführungszeichen, jeder will einen Spaß haben, jeder will Freude an dem haben, was er tut. Ne? Wie haben wir es geschafft, dass wir jetzt wieder auf diesem alten Stand sind, wo wir sagen, man muss alle quasi mit der Peitsche antreiben, sonst bewegen sie sich nicht.
Ja. Ich meine, da haben wir irgendwie, glaub ich, schon den ersten Punkt, wo man so gesellschaftlich einhaken kann, weil es ist einfach kein Investment da. Also Kinder und deren Bildung wird nicht mehr als Investment gesehen, für die Zukunft auch. Und ich meine, wie lange ist bekannt, dass Frontalunterricht nicht das Format ist, in dem Kinder lernen und die Menschen.
Niemand, nämlich niemand.
Also ich meine, das ist doch wirklich, das ist jetzt keine umstrittene Erkenntnis.
Mhm.
Und das ist ja wirklich auch schon der gängige Wissensstand. Und natürlich ist es aber um einiges günstiger, Frontalunterricht zu machen.
Und auch einfacher für die Lehrperson.
Ja,
ja?
Hat man dann eben, sobald diese Charge von Kindern dann an den Arbeitsmarkt auf den Arbeitsmarkt losgelassen wird oder der Arbeitsmarkt auf sie losgelassen wird eher, dann fragt man sich, okay, wo sind die Fachkräfte, wo sind die interessierten LernerInnen? Also da hat man irgendwie schon so den weiß ich, man muss den Knoten irgendwie nur aufs Ende zurückverfolgen und dann hat man es eh, aber trotzdem passiert einfach nichts diesbezüglich. Also
es passiert schon was, aber in die falsche Richtung. Ja.
Ja.
Ich erinnere mich an die Unternehmensberatung, in der wir waren, wo wir es immer wieder gesagt haben in einem Führungskräftetraining, wenn du dich erinnerst, haben wir irgendwie so schön aufgezeichnet, der Mensch ist Mittel. Und dann haben wir einen fetten Punkt gemacht. Ne? Der Mensch ist nicht Mittelpunkt, sondern er ist Mittelpunkt. Ja?
Oh.
Und da haben wir gesagt, Leute, das ist genau das Verkehrte.
Ja.
Ja? Und heute sind wir aber genau dort. Ja? Das ist genau die Haltung, wenn gefordert wird für die Schule, naja, warum fahren wir nicht die unnötigen Fächer zurück und bringen ihnen quasi Buchhaltung bei oder wie sie irgendwas machen etc. Ne? Das ist genau die Idee, dass man sagt, der Mensch ist ein Mittel, ein Punkt. Hauptsache er kann ein bisschen arbeiten, Hauptsache er kann ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, dann können wir ihn verwenden.
Ja. Ja.
Und das trifft nämlich, und das ist ja das Orge dran, die Leute, die das entscheiden, ja, und die Leute, die darüber tatsächlich entscheiden könnten und das ändern könnten, deren Kinder sitzen nicht in diesen Schulen.
Ja.
Ja?
Ja.
Die sitzen nämlich in den feinen Privatschulen, wo es am Nachmittag Tutorials gibt und Musikunterricht und eine Lehrperson, die ihnen bei den Hausaufgaben hilft. Ja? Und nicht eine Nachmittagsbetreuung, wo irgendwer sagt, jetzt essen wir schnell den Fraß aus der Kantine und dann machst du geschwind was und dann haben wir noch vielleicht ein bisschen was im Hof. Ja? Das ist ein Unterschied.
Ja. Ja? Eben entfalten kann sich der sich's leisten kann.
Absolut. Und das wird immer schlimmer. Ja?
Fakten zu Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten und deren Weg in akademische Berufe. Die soziale Vererbung von Bildung ist in Österreich stärker ausgeprägt als in den meisten anderen Industriestaaten. International zeigt die OECD-Studie A Broken Social Elevator aus dem Jahr 2018, dass es in Österreich im Schnitt 4 bis 5 Generationen dauert, bis ein Kind aus einer Familie im untersten Einkommensdezil das Durchschnittseinkommen erreicht. Ein Fahrstuhl mit fehlenden Knöpfen in die obersten Stockwerke. 43,1% Kinder aus Akademikerhaushalten erreichen selbst einen Hochschulabschluss, aber nur 10,1% von Kindern aus Haushalten ohne Matura erreichen einen Hochschulabschluss. 79% der Kinder aus Akademikerhaushalten beginnen ein Studium, aber nur 27% der Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten beginnen ein Studium. Ist das Studium einmal begonnen, gleichen sich die Erfolgsfaktoren stärker an, bleiben aber ungleich. Von Bachelor-Absolventinnen aus akademischem Elternhaus erreichen rund 72% einen Masterabschluss, aus nicht-akademischem Elternhaus sind es rund 56%. Nicht-Akademiker-Kinder stellen nur 47% aller Studierenden, obwohl sie einen deutlich größeren Bevölkerungsanteil stellen. Als Barrieren identifiziert die Forschung vor allem mentale Zugangsschranken, Selbstausschluss mit der Aussage, das ist ja nichts für mich, Informationsdefizite über das Bildungssystem, Kompetenznachteile aus der Schulzeit und Finanzierungsfragen. Der Name der Studie heißt OECD, A Broken Social Elevator, How to Promote Social Mobility aus dem Jahr 2018.
Das bedingt sich halt auch einfach selber, weil je mehr diese Grenzen eigentlich verstärkt werden. Also ich hatte da auch letztens eine sehr einerseits interessante, aber andererseits extrem unangenehme Konversation auch. Ich mache bei Sindbad ein Mentoring, also okay. Ich bin jetzt in meiner dritten Staffel gerade. Und ich habe auf einer Geburtstagsfeier beiläufig davon erzählt. Und dann habe ich erwähnt, dass für meine jetzige Mentee ich gerne hätte, dass sie eine Lehre mit Matura macht, falls sie doch studieren möchte. Also sie ist an einer Mittelschule oder ist jetzt eigentlich fertig mit der Mittelschule. Und also ja, ich hab nur gesagt, falls sie studieren möchte. Also ich fände es auch gut, einfach grundsätzlich, wenn sie eine Matura macht. Und zwei Leute sind mich richtig angestiegen auf einmal, dass ich den Lehrberuf abwerten würde. Warum muss denn überhaupt jeder studieren? Das müsste nicht alle Akademiker werden. Nur eben, das waren Leute aus eben den privilegierten Positionen, wo das nicht mal Thema ist.
Natürlich.
Und
natürlich,
ich weiß ganz genau, dass wenn die beiden jemals Kinder bekommen, dass die in dem entweder, weiß nicht, Volksschule, Gymnasium direkt oder Privatschule und mit Sicherheit studieren werden. Weil die auch einfach die finanziellen Mittel dazu haben. Und ja, also das ist glaube ich, woran ich mich am meisten einfach gestört gefühlt habe, dass das immer Leute entscheiden oder Leute darüber am lautesten schreien, die das niemals betreffen wird. Und genau dadurch verstärkt sich das Ganze eben.
Und die darüber sprechen könnten, haben aber keine Stimme.
Genau, ja? Niemand in dem Raum hätte darüber reden können als Betroffener oder Betroffene.
Genau. Und auch wenn sie eine Stimme hätten, wäre es so, als würde man sie nicht hören. Umberto Eco hat das einmal sehr schön beschrieben im Namen der Rose, wo er gesagt hat, die einfachen Leute sprechen so, dass man sie nicht hört. Ja? Ja. Das haben andere Leute auch gescheit und anders gesagt. Die haben nur jetzt vergessen, wer und wo. Aber das ist eines der typischen Dinge. Die Leute, die die Macht hätten, das zu ändern und die das von unten ändern müssten, sprechen die Sprache nicht, in der sie sprechen müssten, damit was weitergeht.
Eben. Ja?
Und das ist jedem ganz recht, dass das so ist in Wirklichkeit.
Eben, wenn einem das kulturelle Kapital fehlt und also ich meine, ja, du hast eh auch kurz vorhin Bourdieu angesprochen. aber eben, sobald man nicht mal jemanden kennt, der schon mal im Raum war, und dann ist man plötzlich die erste Person im Raum.
Genau.
Ja, wie soll man sich dann Gehör verschaffen, wenn alle schon irgendwie mit der Prämisse in ein Gespräch gehen, dass du das Gehör ja gar nicht wert bist, weil du sprichst ja eh nicht dieselbe Sprache.
Genau.
Also, ja. Also das wirft dann irgendwie gleich die nächste Frage auf. Wie stoppen wir diesen Teufelskreis? Was kann man da machen?
Vielleicht gehen wir systemisch nochmal einen Schritt weiter. Okay. Jetzt haben wir mal auf die Schwierigkeit, Ungleichheit, eigentlich kaum eine Chancenmöglichkeit in der Ausbildung geschaut. Wie ist dann dieser Übergang von der Ausbildung in die Berufswelt?
Ich verstehe, was du wissen willst. Ja. Das hat sich in, genau dieser Part hat sich in den letzten 20, 30 Jahren massiv verändert. Wirklich, wirklich massiv verändert. Wenn es früher noch so war, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen tatsächlich Lehrlinge ausbilden wollten und Lehrlinge ausgebildet haben, sind ja ganz viele dazu übergegangen, dass sie das nicht mehr tun wollen, können, whatever. Ja? Mhm. Und das, was dann passiert ist als Maßnahme des Staates, diese überbetriebliche Lehre und quasi dieses Auffangen, jetzt auch gesetzlich geregelt mit der Ausbildungspflicht bis 18, ja, was ja super gut klingt, Ausbildungspflicht bis 18, wird jedem natürlich gut tun, ja, könnte man super Dinge spielen. Nur hat der österreichische Staat sich natürlich wieder überlegt, wir machen es auf Österreichisch. Und das, was als Ausbildung gilt, ist manchmal mehr als fragwürdig. Das kann ja irgendein Kurs sein. Ja. Das heißt, wenn man früher gesagt hat, wir bilden die aus, ja, das ist quasi ein Kapital, das ich dann für mein Unternehmen habe. Und der soll ruhig oder die soll ruhig nachfragen, groß werden in jedem Sinn. Ne?
Ja.
Das ist komplett verschwunden, meiner Ansicht nach. Ich habe das sehr häufig erlebt in der HLW. Da müssen die Jugendlichen ja im Sommer beziehungsweise mit Vorzeugnis ein Praktikum machen. Sie haben Fachschule, 8 Wochen auf der höheren. Ne? Weil nur so erwerben sie dann ihre beiden Lehrabschlüsse zu, wenn sie das haben. Und da erlebt man interessante und grausliche Dinge in unterschiedlichen Büros und in unterschiedlichen gastronomischen Betrieben. Gerade die gastronomischen Betriebe sind ja dafür bekannt, dass sie besonders arg und besonders grauslich sind zu Jugendlichen. Immer unter dem Deckmantel, da herrscht halt ein rauer Ton. Mhm. Da herrscht halt ein rauer Ton.
Ja.
Und da war es sehr, sehr häufig so, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeber alle möglichen Fertigkeiten verlangt haben. Und die Jugendliche sollte einfach kommen und das einfach können. Ja? Und ich habe einen Jugendlichen gehabt, der war sehr, sehr lieb, der war noch dazu ein bisschen, also war in der Integration, das heißt in 1 oder 2 Fächern nach Sonderschule beurteilt. Und der hat mir dann geschrieben aus dem Praktikum, Frau Wiegele, also ich meine, haben mein Praktikum aufgehört und ich schreibe, bitte um Gottes Willen, was ist passiert? Also wir müssen da ein neues suchen, du kriegst deinen Abschluss nicht, du brauchst dein Praktikum. Und er schreibt dann, wissen Sie, die waren so eigenartig in der Küche, die haben geglaubt, dass ich weiß, wo alles ist und wie alles geht, auch wenn mir das niemand erklärt hat. Mhm. Ja? Und das ist so ein typischer Fall. Ja? Also diese Vermutung oder diesen Anspruch, den Arbeitgeber und Arbeitgeberin hat,
ja,
die sollen alles können, die müssen alles können und wir stellen dann niemanden hin, der ihnen was erklärt, weil es ja niemand kann möglicherweise, macht natürlich die Lehre um nichts besser.
Ja.
Das ist das Erste. Dann, was man natürlich sagen muss, in ganz, ganz vielen Berufen arbeiten natürlich Studenten und Studentinnen, die darauf angewiesen sind, dass sie ihre Kohle verdienen, weil sie sich sonst das Studium nicht leisten können. Das heißt, du hast im Gegensatz zu früher viel mehr, ich habe das bei der Xerox auch gehabt, ich habe wunderbare WU-Studenten gehabt, das sind die jungen Herren mit den genagelten Schuhen, die vom Himmel auf die Erde, nein, ich habe sie alle geliebt, weil die waren alle super, super toll in Informatik drauf. Wenn man solche Leute haben kann, für normalerweise einen Lehrling nimmst, ja, der ausgebildet, weiß ich nicht, Medienfachfrau ist, ein Restaurantfachfrau oder was immer, ja, und du kriegst dafür aber jemanden, der bereits einen akademischen Grad hat und das quasi 3 Monate macht und immer wieder zwischendurch macht, der dir das natürlich höchstwahrscheinlich am Anfang in einer höheren Qualität macht als jemand, der noch nie was davon gehört hat und dem es dann nichts zahlen musst, ja, ja, oder wenig zahlen musst, ja, dann nehmen sich die Leute natürlich den.
Ja. Ja.
Schau dir am Naschmarkt um, schau dir in der Innenstadt um, schau dir die wirklich tollen Servierkräfte an. Das sind keine Lehrlinge.
Ja.
Das sind Studis. Ja. Letztens habe ich irgendwo angetroffen, der hat mir erklärt, er ist was, war er? Ja, Soziologe. Was sagt der Soziologe zu einem Philosophiestudenten, wenn sie sich treffen? Du kennst den alten Schmäh noch? Mit Senf oder ohne? Ja. Oder wohin? Nicht? Das ist je nachdem, ob du Taxifahrer bist oder Würstler wirst. Aber da hat sich das extrem verschoben. Natürlich auch, weil alle gezwungen sind, im Studium noch mehr zu hakeln als vorher und länger zu hakeln als vorher.
Ja.
Weil sie ja jetzt ein kostenloses Praktikum auch noch machen müssen, weil das diese spannende Geschichte jetzt plötzlich ganz en vogue ist, dass man seine Arbeitskraft ja kostenlos zur Verfügung stellen darf. Dafür darf ich mir die Firma anschauen. Es gibt ja unglaubliche Geschichten, gerade im akademischen Bereich.
Mhm.
Ja. Und das macht es für alle anderen, die wirklich ausgebildet werden müssen und die vielleicht eine Anleitung brauchen und in die man investieren muss, im Sinn von Führen, erster Kreis, du weißt, wo man ganz, ganz viel investiert, dass man Anleitung gibt, dass man pausenlos hinterher ist, dass man das kontrolliert, dass man sagt, hör zu, das machen wir anders, na, schau, und super gemacht. Ja. Was ja tatsächlich eine Menge an Ressourcen braucht von dir. Das wollen sich alle ersparen. Ne? Und je schwächer du von Haus aus natürlich bist und je weniger du dich in der Schicht und in dem Feld bewegen kannst, weil du weder die ungeschriebenen Codes der Manieren, der Kleidung und der Feinheiten beherrscht, ja, desto weniger Chancen hast du.
Ja, natürlich. Und eben genau die Situation, in der du es erlernen solltest, setzt schon voraus, dass du es mitbringst. Genau. Also es ist wirklich von vorn bis hinten gezinkt, das Spiel.
Fakten über prekäre Familienverhältnisse und Kinderarmut. In Österreich gilt jedes fünfte Kind als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Zuletzt waren rund 368.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Kinder tragen ein höheres Armutsrisiko als Erwachsene. Die Folgen für Bildung sind gut dokumentiert. Rund 16% Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen lassen sich ausschließlich auf soziale Benachteiligung zurückführen. Fast die Hälfte der armutsgefährdeten Haushalte kann sich Nachhilfe, Förderkurse oder Unterstützung bei Legasthenie nicht leisten. Hinzu kommen indirekte Effekte. Kinder aus dem untersten Einkommensfünftel frühstücken seltener, mit negativer Wirkung auf Konzentration und Lernleistung. Armutsbetroffene Familien wohnen häufiger beengt, laut oder feucht. Und Schulkosten für Ausflüge, Material und Computer stellen eine besondere Belastung dar.
Absolut. Aber du hast ja gefragt, was können wir tun, gell? Und du wolltest dann zurück auf die, ja?
Ja, das ist eine gute Frage, ob man überhaupt was tun kann, weil mir kommt so vor, als wären das so ein paar Inseln, die da überhaupt keinen Kontakt zum anderen haben. Auf der Organisationsinsel hat man jetzt noch dazu die Situation mit KI, wo es jetzt auch heißt, oder es ist auch schon erforscht, dass genau diese Einsteigerjobs ja es gar nicht mehr geben wird, weil das eben gesagt leicht durch KI zu ersetzen ist. Das heißt, es ist jetzt nochmal so eine, es fällt nochmal was weg. Ja. Und die Ungleichheit oder die Verfestigung der Ungleichheiten durch die Strukturen. Ich wüsste jetzt eigentlich keine akute Lösung. Vielleicht hast du was.
Ja,
man kann es jetzt natürlich nur sehr plakativ diskutieren. Aber
ich meine, es gäbe eine langfristige Lösung. Wir müssen Schule und Ausbildung einfach generell neu denken. Ja?
Ja.
Und neu heißt in Wirklichkeit ja nicht, wir müssen was Neues erfinden. Wir müssen einfach zu einem Menschenbild zurück. Und jetzt bin ich bei meinem sehr geliebten Alfred Adler, der gesagt hat, der Mensch muss 3 Hauptaufgaben im Leben lösen, damit er zufrieden und glücklich leben kann. Das ist Arbeit, Freundschaft und Liebe.
Mhm.
Ja? Er sagt im Original, sagt er Arbeit, dann sagt er Geschlechtlichkeit statt Liebe, das finde ich sehr lustig. Ja?
Mhm.
Aber der hat es verstanden. Ja? Das ist etwas, was ich bei meinen Jugendlichen sehr häufig erlebt habe. Wenn du keine befriedigende Arbeit hast, die dir selber das Gefühl gibt, dass du etwas wert bist,
ja,
weil wer zum Teufel gibt dir, wenn du nicht gerade 5,5 bist und der Thronerbe, das Gefühl, dass du was wert bist?
Ja.
Normalerweise hast du es nicht, dass jemand pausenlos hinter dir herrennt und sagt, du bist so toll, Schatzi, du bist so toll, das hast du so gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Es kommt für jeden von uns so im jungen Alter schon der Moment, wo du sagst, woher beziehe ich denn meinen Selbstwert? Ne?
Ja.
Woher weiß ich denn, wer ich bin? Was macht mir denn Spaß? Ja? Was ist denn mein Platz? Ja? Und wenn du das nicht hast und das nicht findest, dann funktionieren, sagt Alfred Adler, auch die anderen zwei Sachen nicht. Ja? Wenn du keine befriedigende Tätigkeit findest, und ich rede jetzt gar nicht immer nur von Erwerbstätigkeit. Mhm, ja? Ja. Das kann auch eine Tätigkeit sein. Ich kenne ja Leute, die verwirklichen sich dadurch, dass sie seltene Samen und seltene Pflanzen versuchen weiter fortzubringen, oder die beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang mit damit, wie schaffen wir es, dass wir die Stadt ein bisschen weniger Hass halten und ein bisschen grüner machen. Und das ist so eine Lebensaufgabe, wo man sagt, das befriedigt die Leute natürlich. Ne? Ja. Ich bin die Wahnsinnige, die sich ihr Leben lang offensichtlich damit beschäftigt, kann ich nur ein, zwei Jugendliche retten, ja, vor einem völligen Ruin. Ne? Mhm. Das ist halt meine Geschichte. Und ich kenne zwei Frauen, die beschäftigen sich mit der Rettung von Tieren, ja, denen sind wieder Menschen wurscht. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt gibt es aber Jugendliche, die haben nichts davon. Ja. Jetzt bist du davon überzeugt, du kannst nichts, ja. Du bist auch niemand, ja, weder für deine Herkunftsfamilie noch für eine Kultur, die dir sagt, du musst jetzt als Mann zum Beispiel ganz toll sein, ein tolles Auto haben, du musst eine tolle Frau haben, du musst toll ausschauen, du musst in ein tolles Gym gehen und du musst tolle Muskeln haben, das hast du dann alles nicht. Ja? Ja. Oder als Frau genau das Gleiche. Ja? Also du hast also das nicht geschafft und hast versagt. Ne? Dann gelingen dir auch Freundschaften und Liebschaften nicht. Ne? Ohne Selbstwert wird es nichts. Ne?
Ja.
Das heißt, wir müssen es einfach schaffen, dass wir die Ausbildung und die Schule auf neue und andere Beine stellen. Ja? Erstens halte ich es für wahnsinnig wichtig, dass all diese sogenannten Orchideenfächer, die man jetzt abschaffen will, ja, dass die bitte bleiben, weil das künstlerische Sein, ja, und das seelische Wohlbefinden eines Menschen, nachdem wir ein säkularer Staat sind, zum Glück, ja, und nicht irgendwie in irgendwelchen religiösen Dingen verhaftet, und wir uns ja dadurch ausdrücken, durch Philosophie, Kultur, und Kunst, klarerweise. Das muss dem Menschen gegeben sein, ja. Das muss man üben, das muss man mögen lernen, da muss man herangeführt werden. Und das macht ja glücklich, wenn du möglicherweise einmal kurz in der Erwerbsarbeit versorgst oder keine hast. Ja?
Ja.
Das ist ja eine dieser Verzahnungen, die ich jetzt bei den Jugendlichen im Häfen, meine Häfenjungs, sehr häufig sehe. Sie haben keine Arbeit, natürlich, weil sie sitzen im Häfen, sie haben was angestellt, ja, sie sitzen im Häfen, sie sind aus prekären Verhältnissen, haben mit Drogen viel Erfahrung gemacht, ja, natürlich, sie sitzen im Häfen. Und wenn ich versuche, sie dadurch zu entlasten, dass ich sage, schau, ich habe eine Kreativecken gemacht, zeichnet's was, ja, sie trauen sich oft gar nicht hingreifen.
Ja.
Weil das haben sie nicht mehr gelernt, das hat ihnen niemand gezeigt, das ist auch manchmal unmännlich, unter Anführungszeichen. Und wenn ich das nicht kann, ja, und mir in diesen winzigen Dingen nicht für mich persönlich eine Befriedigung verschaffen kann, die mir sagt, schau, was mir gelungen ist, ja, oder schau, das hat mir entlastet. Und wenn es nur Malen nach Zahlen ist, ist ja wurscht. Ja. Mhm. Wenn ich das nicht habe, schaffe ich andere Sachen nicht. Ja.
Ja.
Ich glaube persönlich an die Notwendigkeit einer Verzahnung von schulischer Ausbildung und beruflicher Ausbildung.
Ja.
Also wie es zum Beispiel gute so Privatschulen machen, das natürlich, weil die können sich das leisten, die haben die Ressourcen oder lassen sich das bezahlen. Das evangelische Gymnasium macht das zum Beispiel, dass es ja neben der Matura auch noch in zwei Lehrberufen ausbildet. Dann kannst du, glaube ich, Kunsttischlerin werden und noch irgendwas anderes. Ja? Und diese Verbindung von Hand und Kopf finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ja?
Ja.
Also diese bewusste Isolierung von Handwerksjob, ja, als niedriger Job quasi, der Mensch ist Mittelpunkt, ja, und dann haben wir wieder jemanden, den wir ans Band stellen und im Takt, so wie die Industriearbeiterinnen früher, das nächste, was wir jetzt gerade auf der Uni wieder gehabt, Käthe Leichter, so leben wir, die Industriearbeiterinnen 1930, wo man gesagt hat, naja, das liegt Frauen halt, nicht? Die stellen wir 10 Stunden an, quasi nicht ans Band, hat sie nicht gegeben, sondern diese Einzelstation, und die macht pausenlos dieselbe Handbewegung. Ne? Das ist genau das, was heute wieder passiert mit Leuten, die man nicht genug gut ausbildet, die stellt man in solche Jobs. Ja? Ja. Und da sagt man dann natürlich, na, warum soll der eine Matura machen?
Ja? Ja.
Der will studieren? Na, bitte!
Ja. Ja?
Das ist auf der einen Seite gewollt, das ist auch ein Mittel der Distinktion, weil dann kann ich sagen, ich habe es aber geschafft, ja? Weil ich habe bereits ein Studium und mache jetzt mal mein zweites. Ja? Und darum möchte ich mich deutlich abgrenzen von dem, der es nicht hat. Das ist eine Sache der Werthaltung natürlich. Aber für uns als Gesellschaft ist total arg. Ja? Radikal, die ja sagen, her mit einem BGE, mit einem leistungslosen Einkommen für alle, mit einem Grundeinkommen, weil es ja genug Beispiele schon gibt, wissenschaftlich begleitet, dass man gesagt hat, die Leute liegen nicht auf der faulen Haut.
Ja.
Die Leute hören nicht zum Arbeiten auf. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Du hast nämlich, wenn du das erste Mal in deinem Leben ein bisschen Kohle hast, ja, und ich weiß, wie das ist, weil ich habe, nachdem ich mich von meinem zweiten Mann getrennt habe und völlig ohne Kohle da gestanden bin, weil er die hatte von mir, wurscht, aber wo ich wirklich gekämpft habe, wie zahle ich meine Miete, ja? Und wie bringe ich mein kleines Kind, für die ich keine Alimente gekriegt habe, wie kriege ich die groß? Ja? Du hast, wenn du in so einer Situation bist, nicht den Nerv und nicht die psychische Verfassung, dass du dich hinsetzen kannst und sagst, jetzt mache ich mir einen gescheiten Plan. Ja? Den hast du nicht, weil du überlegst, ob du mit den 5,40 Euro, die du noch einstecken hast, irgendwas zum Abendessen verwertigen kannst. Ja? Und deswegen hat das so gut funktioniert mit dem BGE zum Beispiel oder mit den Mikrokrediten am afrikanischen Kontinent. Aber da haben sie einem ganzen Dorf in einer Mikrokreditform, die, glaube ich, bei uns leider verboten ist, wo alle eingezahlt haben. Und dann hat jedes Monat wer anderer die ganze Kohle kriegt. Das waren 100 Euro. Und mit diesen 100 Euro hat dieser Mensch dann, weiß ich nicht, eine Nähmaschine gekauft und begonnen irgendein Handel. Ja? Und die haben festgestellt, weil die hätten ja gleichermaßen für das eine Monat die Kohle kassieren können und hätten sagen können, hups, mache ich mal ein schönes Leben. Na, die hatten erstmals die Kraft, nachzudenken und quasi den Prozess außer Kontrolle geraten zu lassen und zu sagen, okay, was könnte ich denn tun? Ja? Einmal durchatmen und sagen, eigentlich könnte ich Folgendes machen. Ja? Hat wunderbar gut funktioniert. Ich glaube, es ist in Österreich deswegen nicht gestartet, weil das ist eine Bankengeschichte. Du darfst nicht diese Geschichten machen, dass du quasi so jeder Geld sammelt und das kriegt dann immer einer, damit er quasi starten kann. Das darf man nicht. Aber das weiß ich dann am 24. genauer. Da interview ich eine Frau, die genau solche Sachen macht für Frauen. Schauen wir mal, was die für ein Schlupfloch hat. Aber das wäre die Geschichte. Das heißt, wenn man den Leuten die Sorge wegnimmt um die tägliche Existenz, und diese Kinder und deren Eltern und die haben tägliche Sorge um die Existenz. Da geht's darum, wie zahle ich die Fernwärme, ja? Wann stellen sie mir den Strom ab?
Ja.
Wie viel Mietschulden habe ich? Ja?
Ja.
Und lebe in meiner Wohnung mit, weiß ich nicht, 35 Quadratmeter und 4 Leute, ja? Da ist ein bisschen Schwernen, da ist schwierig nachzudenken und da ist vor allen Dingen, das vergessen die allermeisten Leute, weil du vorher gesagt hast, wenn man in einem Raum ist und die Leute reden, sowas gibt es niemanden, der eine Stimme hat. Gell? Beispiele, wenn Leute nicht verstehen, wie man prekär lebt, ist, wenn die Leute sagen, also ich verstehe das nicht, dass die nicht planen können mit dem Geld und sich ihr Geld nicht besser einteilen können und qua. Als ich in den Zeiten, wo ich echt keine Kohle gehabt habe, ja, habe ich das am eigenen Leib erlebt. Ja, du siehst irgendwo, denkst, der Bauer, jetzt hat der Billa ein Angebot. Ja? Du kriegst 2 für 1. Ja? Das heißt, du könntest da 50% sparen. Ja? Dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe aber die 10 Euro nicht mehr. Ja? Das heißt, du kannst diese vorsorgliche Planung überhaupt nicht machen. Ja? Du kannst nicht sagen, oh, ich habe 3.000-4.000 Euro auf der Seite auf meinem Sparbuch und da kommt jetzt gerade ein günstiges Angebot für einen neuen Laptop. Nicht? Und dann tausche ich das jetzt aus. Ja? Das kannst du nicht, wenn du prekär lebst. Wenn du prekär lebst, dann ganz im Gegenteil, kaufst du teuer. Du musst teuer kaufen und du hast da nicht die Zeit und du hast da keine Tiefkühltruhe, wo du das dann lagern kannst.
Ja. Ja?
Das sind lauter Dinge, die diese Leute nicht bedenken.
Ja. Eben, und das ist auch ein kompletter Fehlschluss zu sagen, also ich würde das an, ich könnte das ja besser machen in einer Situation, also über eine Situation, die schier unmöglich ist, die
absolut
nie passieren wird, weil man sich ja auch in den meisten von diesen Kreisen hat jeder zumindest einen Fallschirm, zumindest ein Netz, in das man fallen kann.
Genau.
Und dieses, weiß nicht, sich mit einem hypothetischen Selbst zu vergleichen, finde ich auch, ich meine, erstens unglaublich geschmacklos und zweitens einfach auch unfair.
Ja, das kommt natürlich bei ganz, ganz vielen Leuten, weil es auch gerade modern ist, aus der Idee, dass jeder seines Glückes Schmied ist.
Ja, mit dem Zitat.
Und das quasi dass jeder alles schaffen kann und wenn du das nicht geschafft hast, hast du möglicherweise nur nicht genug bemüht.
So ist es, ja.
Und das macht es natürlich für alle wahnsinnig einfach. Ne?
Ja,
Und so funktioniert es aber nicht, ja. Es funktioniert nicht.
Eben, und sowas hört man auch eigentlich immer nur Leute sagen, die dezidiert nicht Schmied ihres eigenen Glückes waren, sondern die schon mit einer großen Portion Glück eigentlich auf die Welt gekommen
natürlich.
Sind.
Natürlich. Am besten gefällt mir ja der, was, ich weiß, dass der, was sagen Sie, der Elon Musk, er ist ein self-made man, ja?
Ja, ja.
Er hat ja nur eine, was haben seine Eltern gehabt? Eine, was ist Emerald? Eine Smaragdmine, ja? Mhm. Bist du deppert? Ich war auch gerne.
Südafrika.
Ja, ich war auch gerne self-made Frau. Ich hätte auch gern, was? Irgendwie eine Diamantenmine vielleicht, ja?
Ja.
Ich habe es nur mit einer Diamantenmine geschafft. Ja? Leute, kommt zu euch. Ja?
Eben, was dort auch irgendwie mittlerweile herrscht in diesem, weiß nicht, Milliardärsmilieu und im Milieu der Fans von diesen Milliardären, ist fast so ein, weiß nicht, was irgendwie vor der Französischen Revolution geherrscht hat. Ein, weiß nicht, dass man sich selber davon überzeugen wollte, dass der Herrscher ein gottgegebenes Recht hat. Und das gottgegebene Recht in dem Sinne ist dann halt die Milliarde.
Genau.
Oder und, die Kontakte von der Mama.
Und es ist natürlich, sagen die Wissenschaftlerinnen, hegemoniale Männlichkeit. Ne?
Ja.
Weil ich ja, was ich vorher nicht gesagt habe, ich studiere ja wieder, mir ist ja sonst Fahrt im Leben, as you know. Ja, ich mache gerade einen Master in Gender Studies. Und ich habe das sehr spannend gefunden, dass hegemoniale Männlichkeit deswegen so gut funktioniert, weil auch die Männer vor allen Dingen und auch Frauen, die gar nicht so sehr teilhaben an diesem Glück, ja, die Diamantenmine oder geerbt zu haben oder die Firma zu haben, dass die durchaus davon profitieren, wenn sie das stützen. Ja.
Ja.
Macht uns alle ziemlich hin, wissen wir, ja, macht das Ding nicht besser, hilft aber den Jugendlichen in dem Moment jetzt nichts. Ja.
Okay, ich verstehe, wo das jetzt hingeht, das Gespräch. Dann ist mir durchaus recht, natürlich.
Ja. Tisch gesetzt hier.
Es ist mir natürlich sehr recht, aber ich schaue auch ein bisschen auf die Zeit. Und ich war zuletzt ja bei dir auch in deiner Radiosendung zu Gast und hast mir zum Schluss auch deine gemeine Frage gestellt. Hast du nicht ein paar gute Tipps? Und die stelle ich jetzt zurück. Ich würde aber ganz gerne noch die letzten 15 Minuten, die wir haben, ins vierte Drittel,
okay.
Die vierte von unseren drei Fragen, Organisationen.
Mhm.
Und jetzt ist das natürlich die Organisationswelt, die Wirtschaftswelt ist viel zu groß, um sie so pauschal abzuhandeln.
Mhm.
Aber vielleicht doch anekdotisch ein paar Erfahrungen oder auch oder gute als auch schlechte Beispiele hast, was man als Organisation leisten kann. Also vielleicht sammeln wir so ein paar Anekdoten zusammen. Best Practice, könnte man es nennen. Was kann die Organisation, die Firma, die Struktur machen?
Ich mache jetzt einen Rücksprung auf meine Tätigkeit beim amerikanischen Konzern, bei Xerox. Die haben mich damals angestellt. Ich bin von einer relativ kleinen Firma gekommen und die hatten ein Problem. Und zwar hatten sie ein Problem mit den International Headquarters, die gesagt haben, Leute, ihr habt zu wenig Frauen in der Führungsriege. Und deshalb haben sie mich genommen. Da bin ich erst später drauf gekommen natürlich. Wo ich auch später drauf gekommen bin, ist, dass sie mir vergessen haben zu sagen, dass auf dem Job, den ich dann gemacht habe im Management, dass sie da schon die achte Person wurde, das versucht war. Sieben vor mir waren bereits gescheitert. Ne? Kann man ja mal vergessen zu erzählen quasi, ne? Und ich habe dann dort durchgewurschtelt und habe dann aufgrund meiner persönlichen Disposition, wie ich vorher gesagt habe, ich kann mich durchsetzen und ich muss mich durchsetzen, weil es wird mir keiner helfen, habe mich dort hingesetzt und habe mir alles angelernt oder zeigen lassen und lernen lassen, wo es irgendwie geht. Und habe fürs Leben und dafür später für den Unterricht und für die Unterrichtstätigkeit und für alle Dinge ein paar ganz wichtige Sachen mitgenommen, die ich nur jedem mitgeben kann. Es zahlt sich immer aus, an die Person, mit der du arbeitest und die für die was tun soll, an die zu glauben. Das ist das Wichtigste, weil später hat mein Lehrtherapeut zu mir mal gesagt, was man den Menschen zuschreibt, das zündet man in ihm auch an.
Ja.
Das ist etwas, was wir heute viel, viel zu selten tun. Das heißt, ich muss dem Menschen was zutrauen. Der Konzern war damals so aufgestellt, dass die gesagt haben, war Hochkonjunktur, muss man dazu sagen, und man hatte Zeit auch auszubilden. Die haben gesagt, we hire for attitude and train for skills und nicht umgekehrt. Ja? Das ist etwas, was man heute kaum mehr macht. Ja? Die Leute stellen dich ein, die Fertigkeiten gut beherrscht und schnell machst und die keiner anleiten muss. Ja? Wundern sich hinterher, dass es menschlich oder quasi in der Organisation selber nicht klappt und dass es da knirscht. Also es zahlt sich tatsächlich aus zu sagen, we hire for attitude. Ja? Und es ist völlig okay, wenn irgendjemand gewisse Skills nicht hat, ja, weil das kann man jemandem beibringen. Es zahlt sich aus. Ja? Das Zweite, was ich gelernt habe dort und was ich im Unterricht dann immer wieder später angewendet habe und auch in meiner ersten, im Studium quasi über Unterricht gelernt habe, und das ist bei der Führung und in der Organisation genau das Gleiche. Jeder Mensch arbeitet besser, wenn er weiß, wo seine Grenzen sind, und damit ist nicht gemeint eine enge Grenze, ja. Damit ist gemeint im Sinn von guter Führung und gutem Unterricht, die Grenzen sind am Anfang komplett weit, ja.
Ja.
Dort wollen wir hin, das ist dein Beitrag, etc. Wenn es nicht funktioniert, muss man die Grenzen ein bisschen länger machen.
Ja.
Ja? Und dann kann man es noch ein bisschen länger machen, wenn es noch immer nicht funktioniert. Ja? Also einer der großen, sowohl in der Führung als auch im Unterricht, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit jeder Person, mit der man arbeitet, ist, dass die Leute die Ansicht vertreten, dass sagen, man darf am Anfang gar nichts erlauben und erst dann, wenn es funktioniert, darf man was erlauben. Na, dann ist es spät, dann geht es nicht mehr. Ja?
Ja.
Es ist genau umgekehrt. Ja? Die Company hat einen wunderbaren Spruch gehabt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich in ganz Europa überall hin verschickt war im Rahmen von einem Manager, von einem New Manager Program, und habe dort das wahnsinnige Glück gehabt, dass es heute auch nicht mehr gibt für die jungen Leute, dass ich mit jedem CEO von überall auf der ganzen Welt einfach persönlichen Kontakt haben konnte. Mhm. Den hast anrufen können, du hast anklopfen können, du hast einigen können. Ja, wer kann das heute? Hm? Ich habe zwei Mentoren gehabt in der eigenen Company da, wo ich quasi die Tür aufgemacht und gesagt habe, bitte, ich habe eine Frage. Ja? Mhm. Das war ein unglaubliches Geschenk in Wirklichkeit für mich oder an mich. Und die Xerox hat damals gesagt, handeln Sie immer, handeln Sie ohne Auftrag, handeln Sie gegen den Auftrag, aber handeln Sie im Sinne des Unternehmens. Das heißt, du bist im besten Sinn kein Personal, sondern eine Person. Mhm. Weil du eigene Entscheidungen treffen kannst, und um eigene Entscheidungen zu treffen, musst du aber wissen, wo ist die Grenze und wo ist das Ziel.
Ja,
ja?
Ja.
Das ist in jeder Organisation so, das ist in jedem Unterrichtsding so. Wenn ich denen den erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss gerade antrainiere, sag kurz zu, das ist die Liste, da hast du eine ausgedruckte Liste, das musst du am Schluss können, da kannst du selber ankreuzeln, das kann ich schon. Da schreibst du auf, was kann ich noch nicht, wo will ich mehr wissen, wo will ich weniger wissen.
Ja.
Das macht sie einerseits zu Personen und nicht zu Personal, weil sie Gewalt haben über eigene Zeit und eigene Wünsche.
Ja.
Das gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie selber für sich einen Erfolg spüren.
Ja.
Und wir wissen von vorher, diese Treppe, entweder diese Verstetigung des Erfolgs oder des Misserfolgs, wenn ich jetzt eins geschafft habe, dann schaffe ich ja das Nächste. Darum haben wir mit den Häfenjungs zum Beispiel jetzt Deutsch bereits gemacht. Mhm. Das haben sie positiv abgeschlossen, super abgeschlossen. Und jetzt haben sie so ein High, und das haben sie jedem erzählt und gesagt, wir haben die Deutschprüfung gemacht. Mhm. Ja? Also jetzt sagen so, was wollt ihr als Nächstes machen?
Ja. Ja.
Naja, ich weiß nicht. Naja, probieren wir Englisch. Ja? Und das für Jugendliche, die normalerweise 2-3 Jahre vorher überhaupt nicht in der Schule waren. Ja.
Ja.
Und er sagt dann zum Beispiel, wenn man das eben so macht, ja, dass man sagt, ich traue dir zu, dass du quasi der Mensch bist, der sagt, da will ich hin. Ja? Das hat Roth und Zell gesagt in Allgemeiner Unterrichtslehre 1960. Gesagt, der Mensch kann sein Tun ausrichten nach Zielen, die er für sich selber durchdacht, gewertet und für die er sich entschieden hat.
Ja.
Sonst nämlich nicht.
Ja. Ja?
Dazu, sprung woanders hin, darf aber der Mensch nicht Mittel und Punkt sein, mhm, ja? Sondern er muss Mittelpunkt sein.
Ja.
Weil wenn ich selber entscheiden muss, wo will ich hin, ja? Und das habe ich durchdacht und das kann ich verfolgen, dann geht das.
Ja.
Und dann sagt ihm der Häfenbub zu mir, einer meiner Lieblinge, sagt nach der Deutschprüfung und nachdem er in Englisch was probiert, sagt, wissen Sie, Frau Lehrerin, wenn ich immer schon Sie gehabt hätte, wäre ich heute nicht hier.
Oh.
Mhm. Und ja, hat er recht vermutlich. Ja.
Ja.
Hat er recht.
Ja.
Aber das, um das Ding zurück quasi den Loop vollzukriegen.
Ja.
Weite Grenzen, klare Ziele, durchdachte Ziele und natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung, die heißt, wir müssen einfach mehr für alle investieren und nicht nur mehr für wenige. Ja? Und gerade was diese KI-Geschichten betrifft, eine der großen Gefahren, wie du vorher richtig gesagt hast, dass die einfach einfache Berufe ersetzen. Ja? Das war ja in Wirklichkeit wurscht, weil dann könnten die, die einfache Berufe hatten, sich andere Berufsfelder, könnten man für die andere Berufsfelder finden. Ja? Aber das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, das muss die Gesellschaft leisten, dass sie auch das bezahlt. Weil es kann nicht sein, dass in Zukunft die KI für mich dichtet und Bilder malt und ich hakel, oder? Es muss genau umgekehrt sein.
So ist es, ja.
Die KI sollte den Geschirrspüler einräumen.
So ist es. Ja? Und nicht umgekehrt.
Erst einmal soll die KI aufhören, den Menschen das Wasser wegzusaufen. Das wäre mal ein Anfang. Zurück zu Selbstverantwortung und weiß nicht, einfach einer, also ich vorhin das Thema von Grenzen setzen und die eigenen Grenzen kennen und den Rahmen kennen. Ich glaube, das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche, dass absolute oder so wahre Freiheit und wahre Entfaltung eigentlich nur innerhalb von einer Struktur passieren kann. Diese Idee von, es geht ja jetzt auch wieder ganz ins Politische, aber die Idee vom freien Markt, die Idee von, weiß nicht, Meritokratie, das alles ist eine Illusion. Also nicht nur in meinen Augen, das ist ja auch, also
ja, das da wissen, wird ja auch das geforscht wir ja. dazu. Wie das wissen wir was. Ja. Ne? Wir warten seit 100 Jahren auf den Trickle-Down-Effekt, ja? Oder?
Wo ist es? Ich habe mich doch so an meinen Stiefelriemen hochgezogen. Wo ist meine Belohnung? Ja, aber wie gesagt.
Okay, also ich merke, es gelingt mir in der Stunde nicht mehr. entwickeln zu lassen, aber ich glaube, was man merkt, wenn man mit der Susanne redet, eine Stunde lang und auch länger oder auch kürzer, dass man Lust hat, irgendwas zu tun.
Ja.
Und wenn man als Organisation jetzt vielleicht zuhört, wir haben jetzt keine ganz klaren, außer die von deiner Geschichte waren schon klare Anleitungen, aber den nächsten Schritt, das zu übersetzen, was tun wir jetzt ganz konkret, muss jede Organisation für sich selber lösen. Aber man muss es halt wollen.
Und man braucht jemanden, der gut erklärt, wie der Vorgang funktioniert, wie man Ziele wirklich gut kaskadiert. Ja? Mhm. Weil das halte ich für so eine der kleinen Stellschrauben, die aber wirklich super, super gut funktionieren. Ja? Wenn jeder einzelne Mensch in einer Organisation, wurscht ob groß oder klein, ja, weiß, mein eigener Beitrag zum folgenden Ziel, ja, und was kann ich tun? Und wie mache ich das und wie habe ich das gemacht? Dann ist das auf der einen Seite Wertschätzung und auf der anderen Seite ist es quasi eine Anbindung an ein Ziel, das er sonst nicht versteht. Ich erlebe sehr häufig in Organisationen, staatsnahen, staatlichen oder auch anderen, dass 550 Menschen sagen, naja, können ja nichts tun. Mhm. Ja? So wie 8 Millionen Österreicher manchmal sagen, ja, wir können ja nichts machen. Ja? Finde ich sehr spannend. Ja? Sie sagen immer 100.000 Leute, sie können nichts. Und wir wissen aber, Macht hat, wer macht. Ja? Mhm. Und auch wenn es nicht verordnet ist, dann hilft's. Und macht man ja auch keine vernünftigen Mitarbeitergespräche mehr, macht keine vernünftige Zielkaskadierung. Und es ist den Leuten ja auch nicht klar, wohin sie sollen. Und wenn man nicht klar ist, wohin ich soll, dann gehe ich irgendwo hin. Ja? Und wenn man an diesen Schrauben beginnt, mit den Leuten redet und die Leute wirklich machen lässt, dann geht es auch. Aber das heißt natürlich, dass ich mir selbst als Führungskraft, als Lehrperson, als Oberhaupt einer Institution nicht für die wichtigste Sache im Raum halten muss.
Ja.
Das habe ich den Leuten immer gesagt beim Trainer-Training. Ich habe ja sehr viele Trainer in der Erwachsenenbildung ausgebildet und gesagt, du, wenn du da vorne stehst, du bist nicht die wichtigste Person im Raum. Du bist die unwichtigste Person im Raum. Ne? Und das fällt den Leuten dann schon schwer, nicht? Weil wer strebt nach der Macht? Wer wird gern mächtig? Nicht jemand, der das dringend braucht.
Ja.
Wie unser lieber Freund, der Herr Josef Molz, immer gesagt hat, jede Berufswahl ist psychopathologisch bedingt. Ja. Wir überlegen jetzt, warum wir die Berufe haben, die wir haben, ganz kurz. Und dann tun wir wieder so, als hätten wir das jetzt nicht gehört. Aber da geht es natürlich auch um Selbstreflexion. Nicht? Wo stehe ich? Nicht? Wo verorte ich mich noch? Ja? Tut uns allen immer wieder gut.
So, wir bedanken uns für die Stunde. Ist nicht spannend. Ist ganz schwer, jetzt einen Schlusspunkt zu setzen. Muss aber auch nicht der Schlusspunkt sein.
Ja.
Und ja, gesagt, falls die Hintergrundgeräusche aufgefallen sind, wie gesagt, eingangs habe ich gesagt, wir sitzen auf der Terrasse, es ist zwischen Feuerwehrsirenen, Taubengurren, ab und zu fliegt ein Flugzeug drüber und ab und zu tapselt eine Katze durch. Das ist die einzige Möglichkeit gerade gewesen, bei der Hitze am kühlsten Ort von Wien einen Podcast zu machen. Vielen Dank.
Susanne, möchtest du noch uns sagen, wo man dich finden kann? Also dann, du hast deinen Blog schon angesprochen und eine Radiosendung.
Ja, das ist in Wirklichkeit ganz, ganz einfach Susanne Wiegele zusammengeschrieben, www.susannewiegele.com. Das ist ein Blog, wo der sich hauptsächlich für an Lehrende wendet natürlich, wo es um Lernen und Lehren geht, wo ja Kollegen und Kolleginnen vernetzt habe, die Klasse findet, wo es immer wieder Tipps gibt. Da findet man mich und ansonsten findet man mich einmal immer am Montag im Monat bei Radio auf 94.0, wo die Sendung Wien wach auf, Gespräche über das gute Leben für alle läuft. Kann man auch nachhören, findet man über den Blog. Ja, so bemühe ich mich, dass ich so ein klein bisschen ebenfalls das Leben ein bisschen besser mache für die es tun kann. Und wenn ihr irgendwen habt, der am Jugendlichen, der bald aus dem Häfen kommt und dringend eine Lehrstelle braucht oder ein bisschen Hilfe braucht, wenn ihr da was tun wollt und was tun könnt, dann schreibt es mir an, ich brauche für ein paar Jungs was. Danke.
Dankeschön.
Danke. Gut, so schnell lassen wir die Susanne nicht wieder aus. Hier noch einmal ihr Kontakt, susannewiegele.com. Sie hat es angesprochen, sie kann für ihre Jungs oder Mädels immer etwas brauchen. Oder sie kennt Initiativen, die ebenfalls engagiert sind und aktuell Unterstützung nötig hätten. Genauso wichtig wäre aber auch genau dort etwas zu tun, wo Sie einen großen Hebel haben. Wenn Sie Verantwortung in einer Organisation für Jugendliche im Berufseinstieg haben, dann bieten Sie doch am einfachsten Strukturen an, die junge Menschen respektieren, motivieren, eine Orientierung geben. Niemand kann sofort alles in einer Organisation wissen und niemand sollte dafür schief angeredet oder gar bestraft werden. Aber machen Sie sich die Mühe, eine Rückmeldung zu geben, die beides kann. Respektvoll im Tonfall sein und Klarheit und Orientierung geben. Vielleicht liegt ja die Zukunft Ihrer Organisation in den Händen derer, die gerade einsteigen. Wobei, genau betrachtet, ist das ziemlich sicher so. Das war der ChangeLabor Podcast zum Thema Chancengleichheit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.